Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Mental Darts Master, dem Podcast für mentale Stärke im Darts. Ich möchte euch gleich vorwegschieben, das wird heute eine etwas kürzere Folge, also seht es mir nach, denn ich bin Papa geworden in der letzten Nacht. In vergangener Nacht ist endlich mit 10 Tagen Verzögerung meine Tochter zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und trotzdem habe ich mir gedacht, das Winmore World Masters hat mir so ein paar Sachen mitgegeben, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Vor allem, weil ihr darauf auch ein paar Fragen gestellt habt. Und ich habe jetzt Dienstagabend 20 Uhr mir noch gedacht, komm, jetzt für eine Viertelstunde oder so habe ich Zeit, um euch den Impuls mitzugeben. Also starten wir am besten direkt rein und wir fangen ein bisschen chronologisch an. Winmore World Masters, ja, besonderer Modus, interessanter Modus, finde ich auf der einen Seite mit dem Set-Modus. Set-Modus finde ich immer spannend, weil es irgendwie Comebacks leichter ermöglicht. Man kann sich auch mal eher eine Auszeit nehmen, wie da, wo, sage ich mal, jedes Leg zählt. Gleichzeitig Best-of-Three-Satz ist natürlich auch ein Brett. Und was aber das Ganze besonders mental anspruchsvoll macht, finde ich, dass so wenig Spieler direkt qualifiziert sind und sich nur 8 zusätzlich qualifizieren können von allen Tourcard-Holdern. 8 aus allen Tourcard-Holdern. Und da gab es natürlich in dieser Quali-Runde auch schon spannende und interessante Duelle. Leider Gabriel Clemens, der sich Wessel Neimann die Revanche um die Ohren hauen lassen musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, Gabriel spielt Ende 90, also macht wirklich ein gutes Spiel. Klar, vielleicht kann er am Anfang die eine oder andere Chance mehr nutzen, aber da kannst du keinen Vorwurf machen, wenn der andere 100 irgendwas spielt. Das ist halt nun mal leider so. In der Vorrunde ist mir aber noch ein anderes Spiel aufgefallen, weil ich aus der Community aufmerksam gemacht wurde drauf und ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Und zwar das Spiel von unserem Pikachu gegen Jeffrey Deswan. Und wenn ihr wollt, das könnt ihr euch auf YouTube auch anschauen, weil das ist aus mentaler Sicht super spannend und da kann man sehr viel sehen, wie man es nicht machen sollte, würde ich behaupten. Und das fand ich super schade und habe mich auch so ein bisschen gefragt, woran es liegen könnte, weil dass Ricardo ein super Spieler ist, hat er ja schon mehrfach bewiesen und auch mit Titeln unterstrichen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß es nicht, wirkt einfach so, er fühlt sich auf der Bühne wohler als ohne die Kameras, öffentlichen Medien. Da kommt irgendwie häufiger so ein relativ niedriger Average. Ich weiß nicht, ob er vielleicht dieses Kribbeln auf der Bühne braucht, diesen etwas mehr Druck braucht. Auf jeden Fall in dem Spiel war die Körpersprache doch relativ schnell sehr negativ und das vor allem auch häufig. Also du darfst ja Reaktionen zeigen, das sage ich immer. Ja, jeder von euch darf Reaktionen zeigen und ihr müsst nicht die Maschinen sein, die nie negativ reagieren oder diese negative Körpersprache mal ausstrahlen. Das wäre etwas, was ich selber auch nicht könnte und was wir auch von den größten Sportgrößen auch nie gesehen haben, dass die immer voll kontrolliert sind. Aber ich muss es dann halt versuchen, gegeneinander aufzuwiegeln mit positiven Emotionen und das hat man in dem Spiel so gar nicht gesehen und am Ende gab es natürlich auch einen richtigen, ja, kleinen Vorfall. Man muss es jetzt nicht größer machen, als es ist, aber es ist auch eine ziemlich, an meiner Sicht, uncoole Aktion, dass Ricardo Jeffrey Deswan vor seinem Matchstart nachäfft. Und das muss halt nicht sein. Das wirkt dann so ein bisschen so, also offensichtlich war er nicht nur mit seinem Spiel beschäftigt, denn das war definitiv nicht on point. Er spielt irgendwas 83 im Average und wenn ich 83 im Average spiele als Profi bei dem Turnier, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich da rausfliege. Das heißt, ich müsste mich natürlich grundsätzlich mehr auf mich und meine Leistung konzentrieren. Aber natürlich kennen wir das auch, dass wenn die Leistung dann eben nicht abrufbar ist gegen einen Gegner, wo ich vielleicht auch noch Favorit bin, dass mich das nervt. Trotzdem darf es mich nicht so weit treiben, dass ich von meinem Gegner genervt bin. Weil der spielt sein Spiel. Und das hat Jeffrey Deswan gemacht. Auch nicht immer perfekt. Ich habe mir auch gedacht, ey, der hatte schon, glaube ich, Chancen, das in 4 Sätzen zu beenden, das Spiel. Oder zumindest da den Ausgleich zu schaffen. Da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber da hat Jeffrey Deswan, glaube ich, 6 oder 7 am Doppel vorbeigeballert. Und geht halt immer mit der gleichen Einstellung rein, hat irgendwie nie mal versucht, sich mehr Zeit zu nehmen oder sich neu zu fokussieren, ein Ritual zu vollziehen, sondern das war alles eher so fast schon ein gleichgültiger Blick. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn sich auf einmal die Darts dann immer noch nicht reingehen. Also ich muss dann schon auch was dafür tun, dass sich mein Dart irgendwie verbessert. Ja, das heißt, immer das Gleiche tun und was anderes erhoffen, ist einfach Quatsch. Ja, das heißt, wenn ich merke, oh, das geht gerade nicht oder in der Situation bin ich vielleicht ein bisschen zu nervös, dann nimm dir halt mehr Zeit oder weniger Zeit. Je nachdem, mach genau das andere, wie du vorher gemacht hast. Hat er in dem Fall nicht gemacht, verliert dann diesen Satz, muss in diesen Decider-Satz, also Jeffrey Deswan, und da spielt das aber wieder bockstark. Also von daher, vielleicht darf man ihm auch da keinen Vorwurf machen, weil er macht es halt so und macht dadurch aus diesem verlorenen Satz kein großes Problem im Kopf und holt sich halt den nächsten. Von daher aus seiner Sicht alles gut gegangen. Wenn er das so ganz gut abhaken kann, okay. Ich habe mir in der Situation nur gedacht, oh, würde ich anders regeln, wenn ich schon so viele auf Doppel verschossen habe. Ricardo wiederum hat so gewirkt, als stört ihn jetzt jeder Treffer, den sein Gegner landet. Das heißt, Ricardo spielt nicht so gut. Jetzt spielt natürlich der Gegner ausgerechnet im Decider-Satz dann richtig gut. Und jetzt fange ich aber an, den Gegner quasi so nachzumachen, zu veräppeln oder mir zu denken, ah, klar, jetzt trifft er das. Aber das ist ja gar nicht förderlich für mein eigenes Spiel. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung, so wie es der Gegner macht. Und das darf nicht nach außen kommen, weil das belastet nur dein eigenes Spiel. Diese Emotion, dich mit dem Spiel des Gegners, am Spiel des Gegners aufzuhängen, der aber gar nichts gegen dich persönlich macht, das geht immer gegen dich. Und das müsst ihr vermeiden. Ja, also da muss man unbedingt ran. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil solche Aktionen kannte man von Ricardo früher schon, wo er sich dann im Nachgang auch entschuldigt hat dafür. Er hat danach Jeffrey Deswan zwar die Hand gegeben, aber er guckt ihn nicht an, er läuft einfach dabei durch. Und das ist kein Sportsmanship am Ende. Am Ende, egal was da war, sollte ich dem Gegner normal gratulieren und fertig. Ich habe jetzt da nichts gesehen, dass Jeffrey Deswan aktiv gegen Ricardo sich gelehnt hat. Von daher kann das eigentlich nur die Emotion gewesen sein, dass er mit seinem Spiel natürlich unzufrieden ist und das ist vollkommen nachzuvollziehen, aber am Ende muss ich so fair sein und dem Gegner auch den Respekt erweisen und ihn anschauen beim Handshake. Ja, also sowas finde ich persönlich gehört immer am Ende dazu. Und da muss man sagen, das hat Ricardo schon ein paar Mal nicht optimal gelöst. Da gab es eine Szene mit Littler, da gab es schon eine Szene mit dem Publikum und Bo Greaves. Jedes Mal kam danach die Entschuldigung. Wenn ich jetzt aber wieder sowas sehe, denke ich mir, wo ist die Entwicklung? Und es sind immer so Spiele, die er mit Sicherheit gewinnen kann, wo aber die eigene Leistung nicht stimmt. Das heißt, da muss er, glaube ich, in meinen Augen ein bisschen weg von außen und sich ein bisschen mehr durch seine Rituale, die er ja eigentlich hat. Auf der Bühne macht er das ja alles mental super gut, wie er da gewisse Dinge ausschaltet. Und die muss er da einfach in den Vordergrund rücken. Und das muss er in den Vordergrund stellen. Und dann läuft das Ganze auch wieder. Gehen wir weg von dem Spiel und gehen weiter zu unserem besten deutschen Spieler, Martin Schindler, der leider wieder mit Pauken und Trompeten rausfliegt. Als einziger deutscher Spieler, weil direkt qualifiziert, was natürlich von vornherein schon stark ist, in dieser ersten Runde auf der Bühne und kriegt wieder einen 108er Average, glaube ich. Und das war jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge, wo er gegen mindestens 108 im Average, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es waren einmal was 110, jetzt waren es, glaube ich, 108, dazwischen nochmal 109 oder so, rausfliegt. Und ich habe die Frage bekommen, warum spielen die alle gegen Martin so gut? Kann man natürlich so nicht beantworten. Und am Ende, ja, wie sollst du damit umgehen? Natürlich sage ich jetzt, munter putzen, weitermachen. Weil du kannst faktisch es ja nicht ändern. Ja, du hast im Darts sehr, sehr wenig Mittel, um diesen Umstand zu ändern. Im Tennis oder in anderen Sportarten habe ich mehr Optionen, über Taktik und so weiter auf das Spiel des Gegners einzuwirken. Ich kann mich aber trotzdem fragen, und das ist immer das, was ich mit meinen Spielern dann versuche zu erörtern, gibt es etwas an meinem Spiel, das es meinem Gegner total angenehm macht? Weil wenn ich merke, dass mein Gegner immer gegen mich überperformt, dann kann es ja auch sein, dass ich vielleicht was dazu beitrage, dass der sich gegen mich so wohlfühlt. Vielleicht bin ich auch einfach ein Spieler, bei dem sich die Leute so wohlfühlen. Und gegen einen Spieler wie Andrew Gilding zum Beispiel fühlen sich die Leute nicht wohl. Früher haben die Leute nicht gern gegen Dimitri Vandenberg gespielt, weil der immer unterschiedliche Rhythmen gespielt hat. Martin spielt halt, glaube ich, sehr angenehm. Der spielt einen angenehmen, zügigen Rhythmus, der macht keine Mätzchen beim nach vorne laufen, dass er mal langsamer nach vorne läuft, der lässt sich selten Zeit hinten beim Trinken. Das sorgt häufig dafür, dass er auch in einen guten Rhythmus kommt. Man könnte höchstens schauen, wenn man sieht, ey, der Gegner performt schon wieder über, kann ich jetzt den Rhythmus stören? Wenn ich merke, mein Spiel reicht nicht gegen das des Gegners, habe ich immer noch die Option zu versuchen, kann ich den Gegner auf mein Niveau runterziehen? Das haben wir immer im Tennis gesagt. Wenn ich im Tennis einfach der unterlegenere Spieler bin, weil der Gegner die bessere Technik hat, schneller spielen kann, härter schlagen kann, dann haben wir immer gesagt, versuch ihn auf dein Niveau runterzuziehen durch eine andere Taktik, dass er vielleicht diese Schläge nicht setzen kann, nicht spielen kann. Diese Option habe ich im Darts zugegebenermaßen nicht. Aber ich kann natürlich über das Zeitmanagement, über das Pausenmanagement schon und vor allem auch über Körpersprache mehr positive Emotionen, schau dich an, was ein Gervin Price auf der Bühne macht, schon versuchen, Nadelstiche zu setzen, den Rhythmus vom Gegner ein bisschen zu stören, ohne dass es aber gleich unfair wird. Ja, also es geht nicht darum, unfaire Dinge dazu zu machen und da sich ewig Zeit zu lassen. Wobei, wir haben ja in einer Folge vorher schon mal darüber geredet und da gab es viel Diskussionsstoff unter meinem Reel, ob man die Zeitregelung, die es nun gibt oder nicht, von bis zu 3 Minuten pro Aufnahme mal verkürzen sollte. Und da gingen die Meinungen ganz, ganz weit auseinander. Aber, wie gesagt, theoretisch hätte ich 1 Minute pro Dart Zeit. Mach das mal. Na? Mir geht es um, mach mal deine Aufnahme 5 Sekunden später als davor. Lass den Gegner einfach mal 5 Sekunden länger warten. Ja, es geht um 5 Sekunden. Aber das reicht manchmal schon, um so ein bisschen den Rhythmus von einem Spieler zu brechen. So, das ist das, was ich machen kann. Und wenn es aber dann nicht reicht, dann ist es so. Dann war ich ganz einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann geht's dummerweise ab nach Hause, ab in den Flieger, weiter die Hausaufgaben machen, ab zum nächsten Turnier. Die Saison ist lang, weitermachen, kein Problem draus machen. Du hast gegen jemanden verloren, der 108 spielt. Du hast nicht selber alles falsch gemacht. Ja, also von daher, nicht überbewerten, kein Riesending draus machen, ist in dem Moment super ärgerlich, kann ich nachvollziehen, aber Leben geht weiter. Ne? Und du willst ja dich nicht von so einem Spiel, wo du selber eigentlich nichts falsch machst, am Ende runterziehen lassen und am Ende verpasst du die Chancen in den Spielen, wo du dann wirklich Chancen hast. Ja, also da einfach da ein bisschen drauf gucken, wie wichtig ist es jetzt wirklich, sich über diesen Moment aufzuregen. Kommen wir zu meinem mentalen Moment der Woche, der gleichzeitig übergeht in das Hauptthema. Und das, da können wir dann auch gleich nochmal auf Martin zurückkommen und auch auf Ricardo zurückkommen. Das kommt halt alles so in eine Folge quasi rein. Es gehört irgendwie alles zusammen. Mein mentaler Moment der Woche könnte jetzt natürlich sein, der neuen Data von Luke Humphreys. Der könnte natürlich wieder der Sieg und dieser völlig kranke Luke Littler, was auch immer er da macht, sein. Aber ich habe mir was anderes rausgesucht. Und zwar habe ich mir rausgesucht, die Situation, als Gervin Price Matchstart hat gegen Luke Littler. Gervin Price erspielt sich den Matchstart gegen Luke Littler. Ich glaube, es wäre sogar ein High-Finish gewesen. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, es war ein Dart auf sein Lieblingsdoppel-Tops. Und wie immer nimmt er sich seine kleine Pause, sein kurzes Absetzen nach hinten, geht nach vorne, wirft den, der geht ganz knapp drüber und man sieht, wie er sich zur Seite dreht und bei einem Fehlwurf laut "Ah!" ruft. Das habe ich noch nie gesehen bei Gervin Price. Das, man sieht mal so Lippen lesen, wo man das F-Wort rauslesen kann, ohne dass man großartig Lippenleser sein muss. Aber dass er sich lautstark Richtung Kamera, so wo eigentlich sein Hua kommt, aufregt und rausschreit, weil er einen Matchstart verpasst hat, das habe ich noch nie gesehen. Und das sieht man, welche Bedeutung dieser Dart für ihn aber hatte und wie er vielleicht auch ein bisschen genau an dieser Bedeutung gescheitert ist. Das ist jetzt natürlich auf ganz, ganz hohem Niveau gesprochen, weil wenn ihr euch die Szene anguckt, der Matchstart war wirklich knapp. Also du kannst natürlich genauso auch sagen, dieser Dart war einfach gut geworfen, war Pech und musst es halt danach machen. Musst es halt danach versuchen zu regeln. Das Problem, wenn du gegen Luke Littler spielst, der nimmt danach das Leg halt mit. Dann holt der sich halt den Satz und danach spielt er im letzten Satz dann einfach so gut, dass du nicht mehr rankommst, keinen Matchstart mehr bekommst. Das heißt, du hast nur diese eine Chance. So, und jetzt kommen wir von diesem mentalen Moment, wo ich gleich nochmal drauf zurückkomme, warum das mein mentaler Moment war, zu unserem Hauptthema, nämlich Aura. Dieser Luke Littler. Seinen 19 Jahren hat, wie Max von Darts Universe so gut gesagt hat auf Insta, mit 19 Jahren Darts eigentlich fast komplett durchgespielt. Der hat mit 19 jedes Major bis auf die European Darts Championship gewonnen. Das ist kaum vorstellbar, was der in seinen jungen Jahren geleistet hat und auf welches Niveau er das für sich und auch für alle anderen gehoben hat, aber alle anderen kommen ja gar nicht mehr hinterher. Die letzten 4 Major-Turniere, alle samt von ihm jetzt geholt, also ich glaube 4 Major-Titel in Folge jetzt und wen er ja auch reihenweise da rausnimmt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt Aura. Ich habe mal hier offen, was die Google-KI sagt, wenn ich sage Aura im Sport. Aura im Sport bezeichnet die charismatische Ausstrahlung, Souveränität und Coolness eines Athleten, oft verbunden mit besonderem Talent oder Stilsicherheit. Und die Jugend verwendet das Wort ja auch mittlerweile sehr, sehr gerne für etwas, was super cool oder super lässig gelöst wurde. Aura im Sport haben aber häufig nur ganz besondere Athleten, die gerade einen Lauf haben oder eben jemand wie Luke Littler, wo du einfach hingehst und quasi schon ein bisschen mehr Angst, ein bisschen zu viel Respekt hast oder ein bisschen mehr Respekt hast, als du bei anderen Gegnern hast. Und auf einmal wird das vielleicht zum Problem. Und ich glaube, dieser Matchstart von Gervin Price hat ein bisschen was mit dieser Aura von Luke Littler zu tun. Ich will euch das ein bisschen erklären. Und zwar Luke Humphreys spielt in seinem Halbfinale gegen Rian van Veen. Ich habe die Zahlen nicht für im Kopf, aber ich habe es mir in einer Zusammenfassung angeschaut. Eine unfassbare Doppelquote, glaube ich. Der fegt ihn, glaube ich, zu null weg und hat wieder Checkouts rausgenommen, doppelt getroffen, ohne Ende. Und dann kommt die Zusammenfassung vom Finale und da hat Luke Humphreys reihenweise Darts auf Doppel liegen lassen. Ich weiß nicht, was die Doppelquote, wie gesagt, war. Die Statistiken habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe immer nur die Szenen gesehen. Und ich sehe, er hat die Chancen und lässt reihenweise diese Chancen liegen. Wo man sich doch fragt, warum lässt du die vorher nicht liegen, aber gegen Luke Littler lässt du die automatisch liegen. Und ich kann euch da eine Story aus meinem Tennisleben wieder erzählen, wo ich das selber mal gespürt habe. Ich habe früher in der Jugend nie gut erfolgreich, sagen wir mal so, erfolgreich Tennis gespielt bei Turnieren. Da war es ganz oft so, dass ich gut gespielt habe, aber in den wichtigen Situationen mache ich die Fehler und ich verliere. Und danach hatte ich das Gefühl, hat mein Gegner viel schlechter gespielt wie gegen mich, zum Beispiel. Oder der andere musste gar nicht viel mehr machen, um den Gegner, gegen den ich vorher verloren habe, zu besiegen. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was soll das? Spiel doch gegen mich so schlecht. Dann kann ich wenigstens gewinnen. Und später hat es mir erst gedämmert. Später, als mir das alles, sage ich mal, nicht mehr ganz so wichtig war, als ich gemerkt habe, ey, ich will einfach nur noch Wettkampf spielen, unabhängig davon, wie weit ich jetzt komme. Und habe mehr gespielt aus der Leidenschaft zu meiner Sportart Tennis. Da kamen auch die Erfolge. Ich bin weiter in Turnieren gekommen. Ich habe auf mal Turniersiege eingefahren. Und manchmal stand ich da und habe mir gedacht, krass, ich habe jetzt gar nicht so viel dazu beigesteuert. Weil irgendwie immer in den entscheidenden Momenten hat mein Gegner den Fehler gemacht. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, vielleicht habe ich früher einfach dieses Verlieren, so eine Loser-Mentalität, ohne das Böse zu meinen, schon ausgestrahlt. Dass man das so ein bisschen ausstrahlt, wenn man sich selbst nicht zutraut, das Ding jetzt gegen den etwas besseren Spieler auf dem Papier heimzufahren, zu gewinnen. Und später habe ich es mir zugetraut, weil mir nicht wichtig war, ob der auf dem Papier besser war oder nicht, sondern ich wollte einfach mein Spiel spielen. Dann habe ich das nicht ausgestrahlt und dann wurde vielleicht dadurch, durch meine selbstsichere Ausstrahlung, eher mein Gegner nervös. Und das, glaube ich, ist das, was wir hier ganz oft bei Luke Littler erleben. Ich glaube, Luke Littler spielt immer noch gigantisch gut, ja, aber ich meine nur, Luke Littler muss in manchen Situationen gar nicht so gut spielen, weil die Gegner die Chancen gegen ihn nicht nutzen. Weil sie am Ende fast Angst davor haben, gegen Luke Littler zu gewinnen. Und das beobachte ich immer wieder. Auch gegen Michael van Gerwen war das häufig so. Gegen Michael van Gerwen war es früher häufig so, die Spieler haben geführt gegen ihn, 4-1 bei Best of 11, führen 4-1, verlieren 6-4, 6-5. Das Führen haben sie geschafft, aber es über die Ziellinie bringen, das oft nicht. Und das gibt es in so vielen Sportarten, dass die Herausforderer gegen einen gefühlt übermächtigen Gegner, Fußball, FC Bayern. Wie oft gewinnt der FC Bayern in den letzten 5, 6, 7 Minuten? Bis dahin kommen die alle. Und dann kommt so, jetzt haben wir ihn gleich. Und du kommst aber weg von deinem eigenen Spiel. Du wirst unkonzentriert, nicht mehr so fokussiert. Du wirfst deinen Dart auf einmal vielleicht nicht mehr genau mit der gleichen Konsequenz, Lockerheit wie vorher. Weil du kurz davor stehst, den Spieler, der hier gerade in dem Universum alles zerstört, den kann ich jetzt gerade schlagen. Und genau dann versagen die Nerven. Weil ich wieder weggehe von meinem eigenen Spiel. Und ich glaube, Aura spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat sich natürlich an Luke Littler in seinen jungen Jahren auch einfach erarbeitet. Aber schaut euch mal das Verhalten von Luke Littler auch an. Luke Littler fängt nicht an zu zittern. Luke Littler fängt nicht an zu lamentieren. Luke Littler fängt nicht an, total negativ auf der Bühne zu werden, Kopf zu schütteln, sonst irgendwas zu machen. Luke Littler bleibt die ganze Zeit bei sich. Der guckt die ganze Zeit fast gleich. Da sind relativ wenig Emotionen drin. Und der glaubt und wartet auf seine Chance. Und wenn die Gegner dann so doof, in Anführungszeichen, sind, die Chancen nicht zu nutzen, dann steht er halt da und macht sie. Und das ist Aura. Und das ist Körpersprache. Und da ist natürlich ein Gervin Price jemand, der schon immer impulsiver nach außen war, aber vielleicht in der Situation dann doch so einen kleinen Zweifler hinten im Kopf hatte. Und da, was kannst du dagegen tun? Da kommen wir natürlich auch gleich wieder zum Takeaway. Du brauchst deine Körpersprache überwiegend positiv. Aura baust du dir auf, wenn du die ganze Zeit Zuversicht, Selbstvertrauen ausstrahlst, Souveränität und Coolness. Nicht auf jede Aufnahme zu reagieren. Und das macht Gervin Price natürlich, wenn er ein paar Darts am Doppel während so einem Spiel vorbeisemmelt. Dann reagiert er schon so ein bisschen zweifelnd. Das heißt, da setzt sich schon mal so ein kleiner Zweifel irgendwo oben im Kopf fest, dass wir heute nicht 100% Doppelquote haben auf Doppel 20. Und natürlich hat er die in fast keinem Spiel, aber dein Kopf muss es glauben. Das heißt, dir muss es egal sein von deiner körperlichen Reaktion, dass du den Dart am Doppel vorbeigeschossen hast. Ja, und vielleicht braucht ein Ricardo Pietrzko, vielleicht braucht ein Martin Schindler auch mehr Aura, noch mehr Ausstrahlung. Vielleicht brauchen einfach viele, viele, gerade deutsche Spieler, noch mehr diese Killer-Mentalität, diese Ausstrahlung, diese Aura, dass, wenn ich am Board stehe, mache ich dich kaputt, auf gut Deutsch. Nicht im böswilligen Sinne, sondern von der Ausstrahlung her, ich zeige dir, dass mir kein negativer Wurf, kein schlechter Wurf irgendwas anhaben kann, aber ich feiere jede gute Aufnahme ab. Ja, das heißt, im, glaube ich, letzten Leg zwischen Deswan und Pietrzko, um da nochmal zurückzukommen, Deswan steigt in das letzte Leg, glaube ich, mit einer 177 ein und Ricardo kontert mit einer 140. Aber auf die 140 reagiert er gar nicht. Natürlich sind die 140 weniger als die 177, aber trotzdem, bam, kurz die Faust, jawohl, ich bin da, ich bin mit in dem Leg. Um dem Gegner das zu zeigen, um diese Ausstrahlung auszustrahlen. Das ist etwas, das kann Luke Littler. Und damit kommen wir zum Takeaway. Und zwar, du sollst an deiner Aura arbeiten. Das heißt, du musst versuchen, spiel mal ein Spiel, am besten gegen den Bot, erstmal ganz alleine für dich. Und jetzt versuchst du dieses komplette Spiel, keine einzige Reaktion abzugeben. Erstmal gar keine, nicht mal eine positive. Versuch mal, jede Aufnahme nur so hinzunehmen, wie sie ist. Keine Reaktion. Schon gar nicht während der Aufnahme, aber auch nicht danach. Einfach nach vorne gehen, Darts holen, hinstellen, weitermachen. Damit du lernst, nicht alles zu bewerten. Damit du schon mal lernst, dass das auch ein Weg sein kann. Und ich sagte, das ist schwer genug. Aber keiner hat gesagt, dass Mentaltraining leicht ist. Aber Mentaltraining zahlt sich aus. Denn genau in solchen Situationen, denn manchmal ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass du immer den geilsten Dart spielst. Sondern manchmal ist es vielleicht nur notwendig, dass deine Aura für dich spielt und dafür sorgt, dass der Gegner nicht immer gleich seinen ersten Dart trifft. In diesem Sinne, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Kommentiert bitte wieder fleißig, ob ihr den Moment Aura auch so unterschreiben könnt, ob ihr das auch schon mal irgendwo erlebt habt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich kann euch noch nicht versprechen, ob es nächste Woche eine Folge geben wird. Es wird jetzt ein bisschen turbulent bei mir zu Hause mit noch einem kleinen Kind da. Deswegen seht's mir nach, falls nächste Woche nichts kommen sollte. Aber vielleicht finde ich auch wieder die Zeit für euch, um noch einen Impuls zu geben. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und denkt dran, wenn es euch gefallen hat, bitte liken, bewerten, kommentieren. Das hilft. Ich danke euch. Ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KissTalk Media.